Alleluia, alleluia.
Alleluia, alleluia.
Unser Retter Jesus Christus hat dem Tod die Macht genommen und uns das Licht des Lebens gebracht durch das Evangelium.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit fuhr Jesus im Boot an das andere Ufer des Sees von Galiläa hinüber und eine große Menschenmenge versammelte sich um ihn. Während er noch am See war, kam ein Synagogenvorsteher namens Jairus zu ihm. Als er Jesus sah, fiel er ihm zu Füßen und flehte ihn um Hilfe an. Er sagte: Meine Tochter liegt im Sterben. Komm und lege die Hände auf, damit sie wieder gesund wird und am Leben bleibt. Da ging Jesus mit ihm. Viele Menschen folgten ihm und drängten sich um ihn. Darunter war eine Frau, die schon 12 Jahre an Blutungen litt. Sie war von vielen Ärzten behandelt worden und hatte dabei sehr zu leiden. Ihr ganzes Vermögen hatte sie ausgegeben, aber es hatte ihr nichts genutzt, sondern ihr Zustand war immer schlimmer geworden. Sie hatte von Jesus gehört. Nun drängte sie sich in der Menge von hinten an ihn heran und berührte sein Gewand. Denn sie sagte sich: Wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich geheilt. Sofort hörte die Blutung auf und sie spürte deutlich, dass sie von ihrem Leiden geheilt war. Im selben Augenblick fühlte Jesus, dass eine Kraft von ihm ausströmte, und er wandte sich in dem Gedränge um und fragte: Wer hat mein Gewand berührt? Seine Jünger sagten zu ihm: Du siehst doch, wie sich die Leute um dich drängen, und da fragst du: Wer hat mich berührt? Er blickte umher, um zu sehen, wer es getan hatte. Da kam die Frau, zitternd vor Furcht, weil sie wusste, was mit ihr geschehen war. Sie fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sagte zu ihr: Meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Geh in Frieden. Du sollst von deinem Leiden geheilt sein. Während Jesus noch redete, kamen Leute, die zum Haus des Synagogenvorstehers gehörten, und sagten zu Jairus: Deine Tochter ist gestorben. Warum bemühst du den Meister noch länger? Jesus, der diese Worte gehört hatte, sagte zu dem Synagogenvorsteher: Sei ohne Furcht, glaube nur. Und er ließ keinen mitkommen, außer Petrus, Jakobus und Johannes, den Bruder des Jakobus. Sie gingen zum Haus des Synagogenvorstehers. Als Jesus den Lärm bemerkte und hörte, wie die Leute laut weinten und jammerten, trat er ein und sagte zu ihnen: Warum schreit und weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben, es schläft nur. Da lachten sie ihn aus. Er aber schickte alle hinaus und nahm außer seinen Begleitern nur die Eltern mit in den Raum, in dem das Kind lag. Er fasste das Kind an der Hand und sagte zu ihm: Talita cum, das heißt übersetzt: Mädchen, ich sage dir, steh auf. Sofort stand das Mädchen auf und ging umher. Es war 12 Jahre alt. Die Leute gerieten außer sich vor Entsetzen. Doch er schärfte ihnen ein, niemand dürfe etwas davon erfahren. Dann sagte er, man solle dem Mädchen etwas zu essen geben. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Lob sei dir, Christus.
Evangelica dicta de Leon Thomas.
Wunder sind außerordentliche Ereignisse, die Aufsehen erregen oder unbegreiflich erscheinen, weil sie den gewohnten Ablauf der Dinge durchbrechen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, wir haben es im heutigen Evangelium mit zwei Wundergeschichten zu tun. Ich könnte jetzt lange über den Wahrheitsgehalt der biblischen Wunder sprechen. Haben wir es mit übernatürlichen Ereignissen zu tun? Oder kann man die Wunder irgendwie wissenschaftlich rational erklären? Es gibt Pro und Kontras, die abgewogen werden konnten. Es gibt Vertreter der einen Richtung und der Vertreter der anderen. Und es gibt auch Mischergebnisse oder einen Mittelweg. Ich möchte jedoch heute einen ganz anderen Pfad in dieser Predigt verfolgen. Mir geht es um das Durchbrechen des gewohnten Ablaufs, wie es Bernd Kollmann in seinem Buch zu den biblischen Wundern beschreibt und wie ich es eingangs in einem Zitat von ihm vorgelesen habe. Zunächst Grundlegendes zu den Erzählungen. Bei der blutflüssigen Frau haben wir es mit einem aktiven Wunder zu tun, bei der Tochter des Jairus mit einem passiven Wunder. Denn die erkrankte Frau, die blutflüssige Frau, bittet direkt um Heilung. Bei der Tochter des Jairus sieht Jesus die Not selbst und handelt danach. Interessanterweise taucht bei beiden Erzählungen die Zahl 12 auf. Und die Zahl 12 hat ja eine besondere Bedeutung in der Bibel. Denken wir nur an die 12 Stämme Israels. Nämlich die Frau, die blutflüssige Frau leidet schon 12 Jahre unter ihrer Erkrankung und die Tochter des Jairus ist 12 Jahre alt. 12 Jahre ist eine lange Zeit, krank, ja sagen wir chronisch krank zu sein. Und 12 Jahre ist viel zu jung, um zu sterben. Das ganze Leben liegt ja noch vor dem Mädchen. Wenn wir zunächst einmal auf die blutflüssige Frau schauen, blicken wir wohl in ein verzweifeltes Gesicht. Wir wissen, dass eine blutflüssige Frau als unrein galt, das heißt, sie war abgeschnitten von der Gesellschaft. Denn in den Gesetzestexten des Levitikus im Alten Testament heißt es, wenn eine Frau einen Ausfluss hat und der Ausfluss aus ihrem Körper Blut ist, soll sie 7 Tage lang in ihrer Regel verbleiben. Wer sie berührt, ist unrein bis zum Abend. Alles, worauf sie sich während ihrer Regel legt, ist unrein. Alles, worauf sie sich setzt, ist unrein. Die Frau ist damit isoliert. Sie ist allein mit ihrer Erkrankung, abgesondert. Ganze 12 Jahre lang. Ihre Verzweiflung, so können wir erahnen, muss enorm sein. In ihrer Not berührt sie sogar Jesus, obwohl sie eigentlich wissen müsste, dass sie ja niemanden berühren darf, weil derjenige dann auch unrein wäre. Sie traut sich aber ran zu Jesus und berührt ihn am Gewand. Und was macht Jesus daraufhin? Die Geschichte erzählt uns, dass er ihren Schrecken sieht. Er sieht die Frau und ihre Not und er gratuliert ihr sogar, indem er ihr zusagt, Dein Glaube hat dir geholfen. Du bist rein. Übertragen können wir sagen, er wendet sich der Frau voll und ganz zu. Er sieht sie, er sieht ihre Not und er sieht, dass sie nicht Teil der Gesellschaft ist, sondern am Rand steht bzw. ausgeschlossen ist. Er tritt in Kontakt mit ihr. Er spricht sie ja direkt an, weil er fühlt, da hat jemand ihn berührt. Er aktiviert dadurch, so können wir sagen, ihre Selbstheilungskräfte und er stärkt letztendlich ihren Selbstwert, weil sie gesehen wird in ihrer Not und nicht als etwas angesehen wird, mit dem man keinen Kontakt haben darf, die man meiden sollte. Bei der Tochter des Jairus dagegen ist es ganz anders. Wir sind in einem anderen Setting. Diese Tochter ist bereits tot. Irgendwas, wir können es aus dem Bibeltext nicht herauslesen, hat sie zum Sterben gebracht. Interessanterweise fokussiert sich hier auch Jesus besonders auf das Mädchen. Es sind gar nicht so sehr die Umstehenden, die Trauernden im Haus oder auch der Vater, sondern es ist das Mädchen, zu dem er dann geht und dem er sich zuwendet. Dem Vater sagt er ja nur, dass er sich nicht fürchten soll und glauben kann, glauben soll. Kein Trost oder Mitgehen in der Trauer, sondern eher ein Zuspruch, der aber befehlsartig daherkommt. Ich habe eine ganz spannende Interpretation von meiner Kollegin dazu gehört. Die Tochter ist ja 12 Jahre alt, so sagt es uns der Text. Das ist der Übergang zum Erwachsenwerden. In dieser Zeit fällt auch die Bat Mitzwa. Man kennt die Bar Mitzwa bei den Männern, aber es gibt auch die Bat Mitzwa bei den jüdischen Frauen. Es ist eine Zeit des Übergangs und damit fängt sozusagen auch das Loslassen oder sollte das Loslassen der Eltern anfangen und das Weggehen des Mädchens aus dem Elternhaus, indem sie in eine andere Familie hineinheiratet oder beim Jungen, indem er auch eine Frau aus einem anderen Hause nimmt. Vielleicht können die Eltern dieses Mädchen nicht ihren eigenen Weg gehen lassen. Vielleicht halten sie sie fest in besonderer Weise. Vielleicht erdrücken sie auch das Kind unter ihren Anforderungen und ihren Wünschen, ihren eigenen Wünschen, den sie sozusagen auf das Mädchen legen. Und wie oft passiert es auch hier bei uns, dass Eltern den Kindern was ins Bett reinlegen, ins Kindsbett schon reinlegen, dass sie das mal werden sollen, den Betrieb übernehmen sollen, den heiraten sollen, am besten so werden sollen. Wo bleibt denn noch Luft zu atmen? Wo bleibt Luft, die eigenen Wege zu gehen? Jesus nimmt, so sagt es uns die Geschichte, nur die Eltern mit ins Schlafzimmer. Die anderen müssen gehen. Allein die Eltern kommen mit. Es hört sich an wie ein intimes Gespräch. Er spricht dann dem Mädchen ein Talita Kum, steh auf, zu. Und ich höre dieser Interpretation folgen ein, steh auf und geh deinen eigenen Weg, den du zu gehen hast. Die Eltern müssen loslassen lernen. 2 Pfade, auf die ich sie jetzt mitgenommen habe, sich auch Wundern annähern zu können oder diesen Wundergeschichten. Die Schnittmenge beider Wunder, das kam jetzt auch schon raus, ist der Glaube. Beides Males geht es darum, dein Glaube hat dir geholfen, fürchte dich nicht, glaube nur, so hören wir es. Dabei geht es für mich nicht um einen simplen Tun-Ergehen-Zusammenhang, also nach dem Motto, wenn du glaubst, wirst du geheilt und wenn du nicht geheilt wirst, hast du zu wenig geglaubt. Das wäre zu einfach. Und unsere gesellschaftliche oder unsere Realität sagt ja auch, dass das nicht so einfach oder zeigt uns auch, dass das nicht so einfach ist. Ich musste an ein Wort von Papst Benedikt, den 16. denken, das er zu seinem Bayernbesuch 2006 gesagt hat. Wer glaubt, ist nie allein. Dein Glaube hat dir geholfen. Wenn du glaubst, bist du nie allein. Der Glaube soll unsere Gemeinschaft stärken. Wir sind hier heute als Glaubende versammelt und eine Gottesdienstgemeinschaft. In unserem Verein sind wir als Christen zusammen, um Glauben zu leben, Glauben zu lernen. Gott geht mit bei diesem Weg in guten wie in schlechten Tagen. Und die Geschichten zeigen uns auch für mich, er hält unser Leid, unsere Trauer und unsere Wut aus. Und andere Menschen sollen meine Not sehen und sich mir zuwenden. Der gewohnte Ablauf wäre, um jetzt nochmal zu Beginn der Predigt zurückzukommen, dass ich mit meinen Gefühlen und mit meinen Leiden alleine sitzen bleibe. Wie oft erleben wir das oder wie oft nehmen wir das wahr? Man ist traurig, man ist wütend, man hat Not und man bleibt alleine. Es ist egal, niemanden kümmert es, niemand interessiert sich dafür. Effizienz ist wichtig, Leistung, aber wo bin ich mit meinem Leiden, mit meiner Schwäche, mit meinem Gebrechen? Der Glaube sagt uns aber, du bist als einzigartiger Mensch wichtig. Mit deinem ganzen Wesen, so wie du bist, mit dem, was du zu tragen hast, was von außen kommt, aber was vielleicht von innen auch rauskommt. Deine Schwächen und deine Stärken. Und es soll uns sagen, dein Leiden, das Leiden des Mitmenschen, das lässt mich nicht kalt, sondern motiviert mich zur Hilfe. Dazu bin ich immer wieder neu als Christ gerufen. Wo ist Leid? Wo ist Trauer? Wo ist Angst? In meinem Umfeld. Wo werden Menschen ins Abseits gestellt, rausgedrängt? Wo kann ich helfen?